Ich lese aus dem 2. Timotheus. Paulus, Apostel Christi Jesu, durch den Willen Gottes, gemäß der Verheißung des Lebens, das in Christus Jesus gegeben ist. An Timotheus, sein geliebtes Kind. Gnade, Barmherzigkeit und Frieden von Gott, dem Vater und Christus Jesus, unserem Herrn. Ich danke Gott, dem ich wie schon meinen Vorfahren mit reinem Gewissen diene, wie ich auch in meinen Gebeten unablässig an dich denke, Tag und Nacht. Und ich sehne mich danach, in Gedanken an deine Tränen, dich zu sehen, damit ich mit Freude erfüllt werde. In Gedanken an deinen Glauben, der frei ist von aller Heuchelei. Dieser Glaube war schon in deiner Großmutter Lois und deiner Mutter Eunike lebendig. Und ich bin überzeugt, dass er es auch in dir ist. Halte dir stets Jesus Christus vor Augen, der aus der Nachkommenschaft Davids stammend auferwacht worden ist von den Toten. Das ist das Evangelium, das ich verkündige. Die Leidenschaften der Jugend aber fliehe, die törichten und kindlichen Auseinandersetzungen aber verbitte dir. Du weißt ja, dass sie zu Streit führen. Ein Knecht des Herrn aber soll sich nicht streiten, sondern zu allen freundlich sein. Ein geschickter Lehrer, der das Böse erträgt und in Sanftmut zurechtweist, die sich widersetzen. So führt Gott sie vielleicht noch zur Umkehr, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn die Menschen werden selbstsüchtig, geldgierig und hochmütig sein, sich wichtig machen, Lästerreden führen, den Eltern den Gehorsam verweigern. Sie werden undankbar, gottlos, herzlos und unversöhnlich sein, verleumderisch, maßlos, roh und dem guten Feind. Sie werden einander verraten, leichtfertig sein, voller Dünkel und suchen, was ihnen Lust verschafft, nicht was Gott gefällt. Ihr Auftreten scheint zwar fromm, doch die Kraft der Religion haben sie verleugnet. Du aber bleib bei dem, was du gelernt und voller Vertrauen angenommen hast. Du weißt ja, von wem du es gelernt hast und dass du von frühester Jugend an die heiligen Schriften kennst, die dir Einsicht zu geben vermögen in das, was dir Heil verschafft, durch den Glauben zu Christus Jesus. Jede von Gott eingegebene Schrift ist auch nützlich zur Belehrung, zur Zurechtweisung, zur Besserung und zur Erziehung in der Gerechtigkeit. So wird der Mensch Gottes vollkommen sein, befähigt zu jedem guten Werk.
Mein Name ist Christian, ich darf euch heute die Predigt halten. Du kennst das. Du wachst morgens auf, döst noch ein bisschen rum, du musst noch nicht gleich los und wirst so langsam wach. Dein Blick geht zum Handy. Erst mal schauen, was es so Neues gibt. Auf Facebook, YouTube, Instagram, all den Seiten, wo ihr sonst so seid. Und du schaust dich um und du merkst, es gibt richtig viele Qualitätsunterschiede dort. Über ein Ereignis berichten Nachrichtensender, normale User berichten darüber und irgendwie sagt jeder was anderes. Und du merkst auch, dass in 5 Videos 7 Meinungen vertreten werden. Alles scheint irgendwie relativ. Es gibt sogar einen amerikanischen Präsidenten, der alles, was ihm nicht passt, als Fake News deklariert. Und alles ist irgendwie verrückt. Gemeinden scheinen sich zu spalten. Da wird bis aufs Messer gekämpft, was die richtige Lehre sei. Alle streiten sich um Wahrheit und wie man die erkennen kann und was man tun soll. Und es scheint alles kreuz und quer zu gehen. Modeblogger machen politische Statements. Politiker und weibliche Autoren werden nicht nach ihren Leistungen oder ihren Büchern beurteilt, sondern nach Kontakten und Aussehen. Und sind das die Maßstäbe, die wirklich zu diesen Medien passen? Irgendwie scheint auch jeder Öl ins Feuer zu gießen. Alles wird überstrapaziert, überanalysiert, aufgebauscht. Lager stehen sich unversöhnlich gegenüber, attackieren sich verbal. Risse gehen durch Familien und Freundeskreise. Alles scheint irgendwie nicht mehr vereinbar. Haufenweise Fragen tauchen auf. Was ist verbindlich? Was ist Wahrheit? Wie kann ich Wahrheit erkennen, falls es sie überhaupt gibt? Wie schon beim ersten Johannesbrief, über den ich auch predigen durfte, geht es im zweiten Brief an Timotheus auch um Irrlehren, die die reine Lehre in Gefahr bringen. Dieser Brief ist wohl auch in Ephesus entstanden und Ephesus in der heutigen Türkei, Ephes heute. Dieses Mal aber nicht in einem johannesfreundlichen Milieu, sondern in einem, das den Apostel Paulus sehr hoch schätzt. Die Echtheit des Briefes, also der Autorenschaft des Briefes, ist ein bisschen umstritten, aber es werden Informationen aus anderen biblischen Büchern aufgegriffen. Und der Brief ist gehalten im Stil eines antiken Freundesbriefes. Timotheus wird als geliebtes Kind angeredet und der Autor betont mehrmals, dass er für ihn bete und beständig an ihn denke. Alles so Merkmale, die in Freundesbriefen vorkommen. Es ist also ein Gespräch unter Freunden und gleichzeitig eines von Lehrern und Schülern. Denn nach der Apostelgeschichte war Timotheus ein Mitarbeiter von Paulus, der sich durch ihn zum Christentum bekehrt hatte. Und dieser Brief, der ist voller Warnung vor Irrlehren. Diese Irrlehrer werden nicht namentlich benannt, aber was sie vertreten, wird herausgearbeitet. Und was gesagt ist, dass diese Irrlehrer bekannt sind dafür, dass sie ganz viele schöne Reden machen. Und auf die soll Timotheus aber nicht reinfallen. Jetzt könnte man sagen, gut, Paulus schreibt es an Timotheus. Was hat das jetzt mit mir zu tun? Alles schon ziemlich lang her. Wahrscheinlich sind die ganzen Meinungen auch irgendwie nicht mehr die unseren, alles nicht mehr aktuell. Und wir haben ja eigentlich ganz andere Probleme als Timotheus und Paulus. Aber Timotheus ist auch ein sprechender Name. Er bedeutet so viel wie Gottesverehrer und wir alle könnten also Timotheus sein. Und wir könnten uns jetzt überlegen, wie der Rat des Autors ist, an der Lehre festzuhalten und wie das gemeint ist. Und der Autor des Briefes hat eine klare Anweisung für Timotheus, also auch für uns Gottesverehrer. Ich zitiere, du aber bleibe bei dem, was du gelernt und voller Vertrauen angenommen hast. Du weißt ja, von wem du es gelernt hast und dass du von frühester Jugend an die heiligen Schriften kennst, die dir Einsicht zu geben vermögen in das, was dir Heil verschafft, durch den Glauben zu Christus Jesus. Und er fährt fort, dass die Bibel nützlich ist zur Belehrung, zur Zurechtweisung, zur Besserung und zur Erziehung zur Gerechtigkeit. Auch wenn du also erstmal denkst, das alles ist in einem alten Buch, sagt der Autor erstmal, es enthält trotzdem gute Anweisungen für dich. Und viele Sätze innerhalb der Bibel scheinen diese Mahnung zum Beständigen am Wort bleiben auch zu bestätigen. Die Psalmen zum Beispiel sind voll von Menschen, die Freude an Gottes Wort haben. Wohl dem, der nicht dem Rat der Frevler folgt und nicht auf dem Weg der Sünder tritt, noch sitzt im Kreis der Spötter, sondern seine Lust hat an der Weisung des Herrn und sinnt über seiner Weisung Tag und Nacht. Wie an Mark und Fett wird meine Seele satt und mit jubelnden Lippen singt mein Mund, wenn ich deiner gedenke, auf meinem Lager nächtelang über dich sinne. Wie süß sind deine Worte meinem Gaumen, süßer als Honig meinem Mund, dein Wort ist eine Leuchte meinem Fuß und ein Licht auf meinem Pfad. Schon in der Dämmerung stehe ich auf und schreie, auf dein Wort hoffe ich. Meine Augen eilen den Nachtwachen voraus, um über dein Wort zu sinnen. Ihr merkt, die Leute sind ziemlich begeistert und bringen auch die ganze Nacht damit zu, über die Bibel nachzudenken. Jetzt kann jeder mal in sich gehen. Aber es gibt noch mehr Stellen, nicht nur die Psalmen, die davon sprechen, dass wir an Gottes Wort bleiben sollen. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Also auch Jesus bestätigt das. Und vielleicht hast du dir gerade gedacht, das ist jetzt ganz schön viel und das überfordert mich, weil ich schlafe nachts und ich sinne nicht Tag und Nacht über die Bibel nach. Aber irgendwie scheint uns allen doch klar zu sein, die Bibel soll gelesen werden. Gottes Wort, damit soll sich beschäftigt werden. Und du kennst das vielleicht. Es gibt dann immer so zwei Arten von Leuten, die dann kommen und die Bibel lesen und über sie predigen. Und es gibt die einen Leute, die, wenn sie dann über religiöse Themen reden, irgendwie nur bunte Metaphern und Bilder finden. Und da gibt es dann viel Kinderlachen, fröhliche Tiere, ganzes Repertoire an Sinnsprüchen, die so bei so Omas auf Kalendern stehen. Und dann fragt man sich so, was habe ich jetzt eigentlich gelernt? Was hat das mit mir und was hat das mit Gott zu tun? Das scheinen dann alles nur so Sachen zu sein, die man sich auch irgendwie selbst sagen könnte. Und Entdeckungen vielleicht, auf die man nach 10 Minuten eigenem Nachdenken auch selbst gekommen wäre. Aber scheint auch irgendwie hip und in unsere Zeit zu passen, denn so ein Spruch lässt sich leicht auf Instagram bringen, noch so ein paar Wolken im Hintergrund, super. Aber dann gibt's auch noch die anderen Leute, die sehen sich so ein bisschen nach Sicherheit und Verbindlichkeit, für die sind diese ganzen Sprüche ein bisschen zu einfach. Und das sind Leute, die am liebsten noch ihre Kochrezepte und ihre Handwerkertipps aus der Bibel hätten, damit sie ja nichts irgendwie falsch machen. Jeder Punkt ist wichtig, alles muss genau so gemacht werden, wie es dort steht, auf keinen Fall irgendwie einen Millimeter abweichen. Und ich glaube, mir geht es zumindest auch oft so, dass wir oft zwischen diesen Punkten hin und her gerissen sind und dass wir uns irgendwie nicht so richtig davon freimachen können, immer zwischen diesen beiden Extremen hin und her zu pendeln. Ich denke aber auch, es kommt immer auf die Situation drauf an, in der man gerade ist. Und vielleicht ist man mal bei Freunden, die irgendwie mit dem Glauben nichts am Hut haben und traut sich dann vielleicht nicht ganz offen zu reden, was man so denkt, weil man auch irgendwie nicht abgelehnt werden will. Und dann wird man gefragt, warum man eigentlich in dieser Welt mit all dem Leid und all dem, was passiert, überhaupt an Gott glaubt. Und es gibt ja auch die Wissenschaft, es gibt Terrorismus, die machen das dann alles irgendwie kaputt. Es gibt viele schreckliche Episoden in der Kirchengeschichte. Und dann fällt es einem vielleicht gar nicht so einfach zu sagen, was man wirklich denkt, sondern dann fängt man wirklich an, mit schönen Metaphern um sich zu schmeißen, dass der Dichter Rilke vielleicht blass werden würde vor Neid. Und dann versucht man mit diesen ganzen Metaphern, diesen ganzen Sinnsprüchen irgendwie seinen Punkt verständlich zu machen, ohne einfach wie ein Idiot zu wirken. Und vielleicht wirkt das dann, aber vielleicht wirkt es auch einfach nur wie Geschwätz auf die Leute. Oder es trifft sie so hart wie Wackelpudding und fällt einfach an ihnen ab. Oder man gehört zu der anderen Sorte, die trotzdem alles sagen, was sie denken, und verwechselt dann die Ablehnung, die Gott entgegenschlägt, mit der Ablehnung, die einem selbst entgegenschlägt. Und dann ist es egal, in welcher Situation man ist, alles wird rausgehauen, mit der Brechstange auf Leute eingeprügelt, dass sie jetzt ja diese biblische Botschaft richtig verstehen. Bibelzitate, fromme Sprüche, eigene religiöse Meinung, alles, friss oder stirb. Und vielleicht merken sie dann gar nicht, dass das in den Situationen auch oft nicht passen will so richtig. Und man denkt aber, man muss das so machen, weil gehört sich wahrscheinlich so, muss man irgendwie tun, macht man halt so. Aber irgendwie scheinen die Leute, die einem dann gegenüber sitzen, dann doch nicht so ganz erbaut, wenn die Leute Lebenskrisen haben und man dann einfach sein Best-of der schönsten Bibelzitate auspackt. Und was die einen zu ungewiss sind, sind die anderen vielleicht zu gewiss. Und man selbst hat dann Fragen, weiß nicht wohin. Was also tun? Für Paulus gibt es ein Zentrum der Lehre, an das sich Timotheus halten soll. Gott, der uns errettet und uns berufen hat mit heiligem Ruf, nicht aufgrund unseres Tuns, sondern aufgrund seiner freien Entscheidung und seiner Gnade, die uns in Christus Jesus zugedacht wurde, vor aller Zeit, jetzt aber sichtbar geworden ist im Erscheinen unseres Retters, Christus Jesus. Er hat den Tod besiegt und hat aufleuchten lassen Leben und Unsterblichkeit durch das Evangelium. Das ist so der Minimalkonsens für Paulus, der kleinste Nenner. Das gehört zum Christsein dazu. Anzuerkennen, dass Gott durch Jesus Christus uns Erlösung gebracht hat. Und dessen sollen wir uns nicht schämen, sondern das uns zum Vorbild nehmen und bewahren durch den Heiligen Geist. Aber der Autor des Briefes kennt die Menschen und weiß, dass sie lieber auf sich selbst vertrauen würden als auf Gott. Und so schreibt er, Denn die Menschen werden selbstsüchtig, geldgierig und hochmütig sein, sich wichtig machen, Lästerreden führen, den Eltern den Gehorsam verweigern, sie werden undankbar, gottlos, herzlos und unversöhnlich sein, verleumderisch, maßlos, roh und dem guten Feind, sie werden einander verraten, leichtfertig sein, voller Dünkel und suchen, was ihnen Lust verschafft, nicht, was Gott gefällt. Ihr Auftreten scheint zwar fromm, doch die Kraft der Religion haben sie verleugnet. Paulus weiß, dass das Leben als Christ kein rauschendes Fest ist, auch wenn wir das oft gern so hätten. Es wird immer wieder Schwierigkeiten geben, Stolpersteine, und einige werden sich dann wohl von Gott auch abwenden, sich selbst dann als Maßstab nehmen und Sachen tun, die so Gott nicht möchte. Das kann trotzdem alles dann noch sehr fromm klingen, dient dann aber vielleicht manchmal nur einfach demjenigen, der gerade so eine schöne Rede hält. Und andere meinen es vielleicht gut, wollen aber viel zu schnell zu modern werden. Und der Autor des Briefes sagt zu diesen Menschen: Die Leidenschaften der Jugend aber fliehe, die törichten und kindlichen Auseinandersetzungen aber verbitte dir, du weißt ja, dass sie zu Streit führen. Ich denke, es ist gut zu schauen, wie man Gott zu den Menschen bringen kann, aber die Basis ist trotzdem die Lehre, die wir von Christus haben. Und wie schon bei den Streitigkeiten, gegen die der Autor des Johannesbriefs gekämpft hat, sind auch für den zweiten Timotheusbrief Gott und die anderen Menschen wichtig. So hält der Autor Timotheus also auch uns dazu an, der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe und dem Frieden nachzujagen. Auch wenn andere etwas anderes vertreten als das, was man selbst glaubt, soll man nicht mit Streit und Kampf reagieren. Sein Ratschlag ist: Ein Knecht des Herrn aber soll sich nicht streiten, sondern zu allen freundlich sein. Ein geschickter Lehrer, der das Böse erträgt und in Sanftmut zurechtweist, die sich widersetzen. So führt Gott sie vielleicht noch zur Umkehr, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott führt sie zur Umkehr. Nicht wir, wenn wir einer Person ihre Identität, ihre Daseinsberechtigung absprechen, wenn wir Leute anschreien oder im Internet beleidigen. Gott führt sie zur Umkehr. Im Gleichnis vom Seemann erläutert Jesus selbst, dass erst alles gemeinsam wachsen soll und dann an den Früchten kann man erkennen, wer wirklich zu Gott gehört und wer nicht. Gott hat die Gemeinde gegründet und er hat Leute berufen, die daran bauen. Aber weil diese Gemeinde von Gott gegründet worden ist, wird sie auch bestehen bleiben. Das heißt nicht, dass jede und jeder jetzt einfach machen kann, was er will oder sie will. Der Autor des Briefes arbeitet heraus, dass die Person, die Dienst in der Gemeinde tut, Gott, der Gemeinde und dem Evangelium gegenüber Verantwortung trägt. Und da ist sie wieder, die Forderung des Autors, die wir am Anfang gehört haben: an der Schrift bleiben und sie lesen. Aber mit dem Kontext, den wir jetzt kennen und wissen, ergibt sich daraus dann ein neues Bild. Die Gemeinde ist der Ort, an dem sich Menschen versammeln, um das Wort Gottes zu hören. Sie wird durch dieses Wort auch gegründet. Und dieses Wesen, diese Gründung durch das Wort, bleibt bestehen durch die ganze Zeit. Aber die Menschen in dieser Gemeinde verändern sich über Jahrhunderte und so auch die Welt, in der sie leben und das, was sie tun. Und vieles, was für die Menschen des Alten Testaments noch normal war, erschien schon einigen Personen zur Zeit Jesu nicht mehr ganz zeitgemäß. Und auch das, was die Christen früher taten, erscheint uns vielleicht heute auch irgendwie seltsam. Und so geht das wahrscheinlich immer weiter. Und an diesem zweiten Brief an Timotheus kann man auch gut erkennen, wie sich Gegebenheiten ändern, wie sich Kontexte ändern und dass wir nicht einfach alles eins zu eins so übernehmen können. Und die Menschen, die vielleicht gern auch ihr Kochrezept oder ihre Baupläne aus der Bibel hätten, die könnten jetzt nochmal sich eine Stelle im Timotheusbrief anschauen. Den Mantel, den ich in Troas bei Karpos liegen ließ, bring mit, wenn du kommst, ebenso die Schriftrollen, vor allem die Pergamente. Viel Spaß denen, die sich jetzt Flugtickets besorgen, um in die Türkei zu fliegen, um dann dort den Mantel des Paulus, die Schriftrollen und die Pergamente zu suchen, um sie ihm dann zu bringen. Ihr merkt, man muss auch schauen, an wen sind diese Worte gerichtet. Und diese sind wirklich an Timotheus gerichtet und nicht an uns, weil wir den Mantel wahrscheinlich dort nicht mehr finden werden und auch nicht die Schriftrollen. Und manche biblischen Forderungen lassen sich so einfach nicht mehr umsetzen. Der Kontext, in dem diese Worte gesagt worden sind, ist wichtig. Und ist das jetzt für eine konkrete Person in diesem biblischen Text oder für alle oder für wen? Das muss man sich dann immer fragen. Das heißt jetzt aber auch nicht, dass du dir jetzt sagst, ich nehme einfach meine 10 Lieblingspsalmen, die 10 Gebote und das Vaterunser und dann kann ich nichts falsch machen. Das stimmt so nämlich auch nicht, weil in der Bibel ist es nicht so, dass man das einfach als Baukasten benutzen kann, um sich seine Lieblingsverse rauszupicken. Und ich habe vorhin gesagt, dass sich die Gemeinde um dieses Wort versammelt und das ist der Kern der Sache. Du hörst hier in der Gemeinde von der Bibel, du kannst sie zu Hause lesen, du kannst in Hauskreise gehen, du kannst sie in der einen oder anderen Form studieren, du kannst mit Menschen darüber reden und da werden dir Rahmen gesetzt. Die sollen dich nicht einengen, sondern die sollen dir Möglichkeiten zeigen, wie du dich in Situationen verhalten kannst. Und die sind dann aber nicht als Schema F für jede Situation zu verstehen, sondern du musst merken, was du in welcher Situation tun sollst. Und durch die Predigt wird dir zum Beispiel schon anhand von den biblischen Geschichten gezeigt, wie man reagieren kann. Die biblischen Personen handeln im Rahmen ihrer Möglichkeiten und du kannst in Gedanken schon durchspielen, ist das eine Möglichkeit, die ich auch umsetzen könnte. Und darum geht es dann, dass du merkst, dass hinter diesen Worten, die vielleicht am Anfang etwas sperrig wirken und alt sind, dass da ein Sinn liegt, der für dich auch heute noch Bedeutung haben kann. Und je mehr du hörst und je mehr du liest und je mehr du mit Leuten drüber redest, umso mehr kommt auch Sinn für dich aus diesen Worten heraus. Du kannst diesen Sinn dann anwenden, in jeder Situation neu und bei jeder Person neu. Es geht darum, dass du die Worte der Bibel in das Heute bringen kannst und nicht, dass du sie einfach nur mit schönen Metaphern umkleidest oder dass du sie auf ein Podest stellst und dass sie dort dann aber keine Macht mehr haben können. Das Wort Gottes möchte dich verändern und Gott möchte dich durch das Wort verändern. Der Autor des Briefes beschreibt das so. Jede von Gott eingegebene Schrift ist auch nützlich zur Belehrung, zur Zurechtweisung, zur Besserung und zur Erziehung in der Gerechtigkeit. So wird der Mensch Gottes vollkommen sein, befähigt zu jedem guten Werk. Du kannst selbst Vorbild werden. Du hast wahrscheinlich einige christliche Vorbilder auch gehabt und du kannst auch selbst so ein christliches Vorbild werden. Und in seinen Briefen geht es immer wieder Paulus auch darum, dass er selbst so ein Vorbild für andere sein kann. Er hat Sachen erlebt, Menschen können sich mit diesen Erlebnissen identifizieren und dann auf sich selbst anwenden. Und wenn du vom Wort Gottes verändert wirst, dann kannst du selbst Menschen durch dieses Wort verändern. Aber Vorsicht, Menschen, echte Menschen in konkreten Situationen. Nicht Pappaufsteller, die man einfach irgendwo konstruiert und wo man dann denkt, das sind jetzt die Leute, denen ich fromme Zitate um die Ohren knallen kann. Sondern echte Menschen in wirklichen Situationen. Und ich weiß, das ist mühsam, dann immer zu gucken, was braucht der Mensch? Ist es ein wirklicher Mensch oder nur das Bild von dem Menschen in meinem Kopf? Und ja, man möchte das alles gerne einfacher haben, aber auch da gibt es einen Tipp für uns beim 2. Timotheusbrief. Halte dir stets Jesus Christus vor Augen, der aus der Nachkommenschaft Davids stammt, auferweckt worden ist von den Toten. Das ist das Evangelium, das ich verkündige. Jesus ist unser Vorbild darin, wie er ein Gespür für Situationen hatte und wie er mit den Menschen geredet hat. Stark, wenn es sein musste, aber auch sanft, wenn die Menschen es sonst nicht anders verstanden hätten. Und ich möchte dich einladen, dass du dich auch durch diese Worte verändern lässt, dass du dich durch Gott verändern lässt, und ein Gespür dafür entwickelst, für diese Situation und die Menschen, und dass du das erkennen kannst, welchen Sinn es dafür in den Worten gibt. Und ich möchte mit einem Zitat aus dem 2. Timotheusbrief schließen. Du aber bleibe bei dem, was du gelernt und voller Vertrauen angenommen hast. Du weißt ja, von wem du es gelernt hast und dass du von frühester Jugend an die heiligen Schriften kennst, die dir Einsicht geben vermögen in das, was dir Heil verschafft, durch den Glauben an Christus Jesus. Amen.